Vater, ich möchte jetzt einfach die Zeit hinlegen, die noch vor uns ist, und das bitten, dass du mit deinem Geist kommst, mir hilfst zu reden, dass du uns hilfst zu hören. Amen.
Amen.
Amen. Ja, ich hatte vor ein paar Tagen einen Traum. Und zwar habe ich geträumt, dass ich in einem Fahrstuhl fahre. In diesem Fahrstuhl war mein Vater mit dabei. Und dieser Fahrstuhl hat sich irgendwie aus der Verankerung gelöst und raste nach unten. Und ich habe gedacht, oh wei, der schlägt jetzt demnächst da unten auf. Und während wir da nach unten rasten, habe ich zum Herrn geschrien, in dem Traum. Und dieser Aufprall kam nicht. Und plötzlich war die Szene anders. Wir waren außerhalb und alle möglichen Leute haben diesen Fahrstuhl weiter benutzt. Und ich sagte zu meinem Vater, wir können doch jetzt das nicht zulassen, dass die einfach den Fahrstuhl benutzen. Wir müssen doch hier erstmal schauen, was da kaputt ist. Und er sagte, benimm dich.
Benimm dich.
Benimm dich. Und das war der Traum. Und ich fühle mich manchmal so im Moment hier in unserem Land, als ob wir erlebt haben, dass ein Fahrstuhl aus den Angeln reißt und nach unten rast. Und irgendwie der Aufprall, den ich zumindest erwartet habe, kam so nicht. Aber jetzt wird der Fahrstuhl einfach weiter benutzt, als wäre nichts gewesen. Also ich spreche über diese ganze Corona-Krise natürlich. Und vielleicht könnt ihr es nicht mehr hören, dieses Wort und auch das, was da geschehen ist in unserem Land. Aber was mir so vorkommt, und ich rede über die Gemeinden und ich rede auch über die Welt. Wir wollen nicht anhalten und reinschauen, was ist da eigentlich geschehen. Wir wollen nicht schauen, warum eigentlich dieser Fahrstuhl aus den Angeln gehoben wurde und auf dem Weg zu einem Crash war, der aus irgendeinem Grund nicht gekommen ist. Ich würde sagen, aus Gottes Gnade nicht gekommen ist. Aber was mir vor allen Dingen auffällt, ist eben, dass Gemeinden nicht bereit sind, da reinzugucken. Sie sind auch damit runtergerissen worden in diesem Fahrstuhl. Ja, und es ist die große Katastrophe nicht gekommen bis jetzt. Aber diese Bereitschaft zu sagen, wir halten jetzt an und gucken rein in das, was geschehen ist, die ist nicht da. Also zumindest das, was ich wahrnehme. Und im Gegenteil, man benutzt das alles so weiter wie vorher und teilweise noch mit mehr Tempo. Und ich habe damals schon empfunden, Gott möchte eigentlich zu uns reden. Gott möchte zu uns reden. Gott möchte prophetisch zur Gemeinde reden. Ich glaube auch nicht, dass alles, was wir erlebt haben, an Gott vorbeigegangen ist und dass er damit nichts zu tun hatte. Ich glaube sogar, dass er manches orchestriert hatte. Das ist vielleicht nicht eure Sicht darauf, aber meine Sicht darauf ist, dass Gott souverän ist und dass Gott uns Fragen vorgelegt hat in dieser Zeit. Der Gemeinde Fragen vorgelegt hat. Und Dinge, die passiert sind, sind teilweise nicht nur von ihm zugelassen, sondern genau auch gemacht worden, weil er sehen wollte, was ist im Herzen der Gläubigen. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe schon vor 3 Jahren mal eine Botschaft gemacht, was will Gott durch die Corona-Krise sagen. Und da mein erster Punkt war, die Frage an die Gemeinde ist, wo waren die Propheten? Und das ist vor allen Dingen die Frage an den sogenannten charismatischen pfingstlichen Teil der Gemeinde Jesu. Wo sind eigentlich eure Propheten, von denen ihr so viel redet? Wo waren die eigentlich vorher? Wer hat euch eigentlich gesagt, zieht euch warm an? Wer hat euch eigentlich gesagt, in 2019, 2020 wird sehr, sehr heftig. Zieht euch warm an, ihr müsst euch vorbereiten auf Hauskirchen, ihr müsst euch vorbereiten auf geschlossene Gottesdienste, ihr müsst euch vorbereiten auf alles Mögliche, was dort vor euch liegt. Und das ist eine wichtige Zeit, wo Gott euch testet. Ja. Wo waren die Propheten? Anfang 2020, dies ist das Jahr des Durchbruchs. Erweckung wird kommen. Anfang 2020, so wie jedes Jahr. Aber Anfang 2020 auch. Ich könnte jetzt Namen nennen, das mache ich aber nicht. Aber wer behaftet diese Propheten bei dem, was sie gesagt haben? Das macht niemand. Und wo liegt die Schuld? Beim Volk Gottes. Jeremia sagt, Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. Die Propheten weissagen falsch. Die Priester herrschen auf eigene Faust. Also man kann sagen, die Leiter machen ihr eigenes Ding nach weltlichen Maßstäben. Und mein Volk liebt es so. Das sagt Jeremia. Jeremia 5, Vers 30. Und ich möchte ein paar Dinge sagen zum Thema prophetischer Dienst. Das ist eine zweite Leidenschaft in meinem Herzen. Ich habe noch eine dritte und eine vierte, aber neben Mission ist der prophetische Dienst für mich eine Leidenschaft, nicht weil ich selber Prophet bin, aber ich habe eine Eifersucht für das, was Prophetie ist, in meinem Herzen. Schon von Anfang an, als ich mit dem Heiligen Geist in Berührung kam. Und wenn man über Prophetie redet, klar, lasst uns anfangen mit 1. Korinther 14. Ich denke, da brauche ich euch nicht viel dazu sagen. Prophetischer Dienst, das entscheidend Neue im Neuen Testament ist, es gibt ein Prophetentum aller Gläubigen. So wie es ein Priestertum aller Gläubigen gibt, gibt es ein Prophetentum aller Gläubigen. Und Paulus sagt ganz klar, ihr könnt alle prophetisch reden. Und wir sehen diesen Wunsch in Gottes Herzen, ausgedrückt durch Mose, in 4. Mose 11, 29 sagt er, ich wünschte, dass alle vom Volk Gottes Propheten sind und dass Gottes Geist auf sie gelegt würde. Ja, ihr kennt diese Situation, die 70 Leiter, zwei sind nicht im Lager, der Heilige Geist kommt auf die und Josua sagt zu Mose, stopp die beiden Leiter. Kennt ihr die Geschichte? Und Mose sagt, eifersucht für mich, ich wünschte mir, alle vom Volk Gottes wären Propheten. Und der Herr legt seinen Geist auf sie. Das ist das Herz Gottes, was Mose da ausdrückt. Und ihr kennt die Prophetien dann im Alten Testament, wo Joel sagt, diese Zeit kommt. Ich sehe das. Gott gießt seinen Geist aus. Und sie werden prophetisch reden und sie werden Träume haben und sie werden das alles haben. Und das greift Paulus auf und sagt, ihr könnt alle prophetisch reden. Und nicht nur das, sondern sagt, eifert danach. Ja? Es ist eine offene Tür für das ganze Volk Gottes und der Herr möchte zu seinen Kindern reden und wir sollen seine Stimme hören und wir sollen auch seine Stimme weitergeben, wo wir das von Gott haben, dass wir das weitergeben sollen. Dazu könnte man noch viel lernen und viel lehren und da muss man natürlich Grenzen setzen, Wachstum fördern, die Fallen benennen und auch lernen, wie man testet, wie man prüft, weil nicht alles, was so aus uns hervorkommt, ist von Gott. Da gibt es auch noch zwei andere Quellen. Die eine Quelle ist mein eigenes Gefühl, die andere Quelle ist der Teufel. Ja? Diese drei, die mischen manchmal ineinander, tatsächlich. Und da sind dann Teile davon gut, Teile davon nicht so gut und Teile davon sind richtig schlecht. Und bei mir ist es schon so, wenn ich einen guten Kaffee getrunken habe, so wie heute Morgen, dann kommen gute Prophetien. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann können da auch manchmal ganz schlechte kommen. Das kriegt dann meine Frau meistens. Also da gibt es mehrere Quellen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen, Gottes Stimme zu hören. Also Prophetentum aller Gläubigen, ich bin total dafür, mache Seminare dazu und leite die Leute an, füreinander zu prophezeien. Das ist das, was mir total auf dem Herzen ist und was ich glaube, was wichtig ist. Wir müssen selber da drin gehen, wir müssen das Echte spüren und wir müssen selber Schritte da drin machen, um eben auch das Unechte zu sehen. Ja. Aber ich möchte heute nicht über diese Art von Prophetie reden. Die wichtige Grundlage dafür ist, Paulus sagt, zur Auferbauung, zur Ermahnung, zum Trost. Er gibt uns da Guidelines für die ganze Gemeinde. Aber wir sehen, dass ein prophetischer Dienst nochmal was anderes ist. Die Berufung zu einem Propheten ist in der Bibel was anderes. Viele Leute sagen, ja, die alttestamentlichen Propheten, die gibt es halt so nicht mehr. Jetzt ist das ganze Volk Gottes. Ich kann dem so nicht zustimmen. Ich glaube, dass es da ein ungebrochenes Kontinuum gibt. Ja, und ich glaube, dass wir nichts mehr brauchen als alttestamentliche Propheten in unserer Zeit. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht alttestamentliche Propheten, sondern Propheten. Und was sehen wir an Propheten? Was können wir von denen lernen? Was waren das für Leute? Dafür können wir dann auch für uns lernen, ja, für unser Level von Prophetie. Ja, so wie wir Evangelisten anschauen und für unser Level von Evangelisation lernen von denen. Ja, oder Apostel und für uns, für unser apostolisches Herz lernen. Was sehen wir an Propheten? Und ich möchte euch ein paar Sachen sagen, was ich sehe für den prophetischen Dienst im Unterschied jetzt zu dem, was wir in der Gemeinde tun, wenn wir miteinander beten. Und ich glaube, dass ein Prophet jemand ist, der von Gott wirklich berufen ist und souverän ausgewählt ist für so einen Dienst. Das ist was sich nicht selbst nimmt. Man kann sich zwar dafür interessieren und man kann bestimmte Dinge lernen und man kann bestimmte Dinge schön finden und so weiter, aber eine Berufung dazu ist was anderes. Ja. Die zeigt sich manchmal erst nach einer Zeit, aber irgendwann muss das offenbar sein, für jemanden, der das ist und auch für andere, dass da eine Berufung von Gott ist. Und ich sehe, dass die erste Berufung Gottes bei den Propheten meistens ist, dass sie in der Verborgenheit vor Gott stehen. Der Prototyp des Propheten ist Elia. Und als Elia vor Ahab steht und diese Dürre ansagt, sagt er: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Es regnet nicht, sei denn auf mein Wort. Und was ihn kennzeichnet, ist: Ich stehe vor Gott. Das ist nicht ich mache meine stille Zeit. Ich lebe komplett vor Gottes Augen. Ich stehe vor Gott. Ich bleibe vor ihm stehen. Ich bleibe in seiner Gegenwart stehen. Ich komme da nicht rein und gehe wieder raus, sondern. Und das bedeutet für Elia natürlich Leben in der Verborgenheit. Er ist nicht jemand, der jedes Jahr ein neues prophetisches Wort produziert, sondern kommt ganz wenig. Und was kommt? Boom. Das ist so arg von Gott inspiriert, dass er sagt: Es sei denn auf mein Wort. Das ist der Hammer. Ja? Und diese Qualität, die fängt schon mit Abraham an übrigens. Ja? Abraham wird als Prophet bezeichnet, von Gott selber. Ja? Und was Abraham gekennzeichnet ist, dass Gott zu ihm gesagt hat, in Genesis 17,1: Lebe vor mir, lebe vor meinem Angesicht. Dasselbe, was Elia sagt. Abraham war im Grunde seines Lebens jemand, der vor Gott, vor Gottes Augen, vor Gottes Angesicht gelebt hat. In seiner Gegenwart, in seinem Rat. Jeremia sagt, in seinem Rat stehen. Und dasselbe sagt übrigens Elisa für sich. Ja, ich könnte euch jetzt hier die Stellen geben, in 2. Könige 3,14, der Gott, vor dem ich stehe. Und in 5,16 auch, der Gott, vor dem ich stehe. Elia sagt es für sein Leben auch nochmal, in 1. Könige 18,15, der Gott, vor dem ich stehe. Also das ist was einen Propheten kennzeichnet ist, dass er in der Verborgenheit alleine Gott kennt. Und wenn er kommt und spricht, dann kommt er von diesem Ort. Das ist jetzt nicht unbedingt so, wenn wir miteinander prophezeien. Wir können auch nachher füreinander beten, auf Gott hören und uns Dinge sagen. Ja? Aber in einer prophetischen Berufung hat das nochmal eine andere Dimension von Absonderung und Berufung, vor Gottes Angesicht zu stehen. Und normalerweise müssen die Propheten erleben, wie Gott erstmal mit ihnen dealt, wie Gott mit ihnen umgeht. Und sie ganz schön rannimmt, ja. Ich sehe, bei Jeremia ist das an vielen Stellen sichtbar, wie Gott ihn rannimmt, so dass Jeremia sagt: Boah, du bist mir echt zu hart, ja. Und Gott sagt: Ja, wenn du schon nicht mit Fußgängern laufen kannst, wie willst du dann mit Pferden laufen können? Wo Jeremia sagt: Du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen und du hast mich betrogen, sagt Jeremia zu Gott. Und Gott ist dann nicht so lustig mit ihm an der Stelle. Und Hesekiel muss erstmal das Buch essen, was er dann hinterher verkündigt. Und erst schmeckt es ihm und dann grimmt es ihm. Ja? Gott nimmt erstmal das Wort, muss in ihm was tun. Und diese Propheten werden oft mit reingenommen in ihre Botschaft. Und das ist, Jeremia darf nicht heiraten. Er muss seine Herzensdame gehen lassen, um Gottes Willen. Hesekiel muss, oder Hosea muss heiraten. Eine Hure. Das war auch kein Spaß für den Mann. Der leidet ja wie ein Hund, wenn er das Buch liest. Und das ist das Leid Gottes, was er dann ausdrückt. Also Gott geht mit diesen Propheten um und hat tiefe Dinge, die er in ihnen wirkt. Dieses Leben vor Gottes Angesicht. Übrigens Samuel auch, der von Anfang an in Gottes Angesicht gelebt hat. Oder Hanna, die Prophetin im Neuen Testament, die nicht vom Tempel weicht. Ja. Josua. Alle anderen gehen raus und über Josua wird gesagt, aber Josua wich nicht vom Innern des Zeltes. Ja. Das ist ein ganz starkes Ding, was man an Propheten irgendwie sehen muss. Das müssen die nicht sagen, das müssen die auch nicht von der Kanzel runter verkündigen. Ich komme übrigens jetzt gerade aus Gottes Gegenwart. Ja, wenn sie das sagen müssen, ist schon was faul. Aber du siehst es. Was ist denn mit dem? Ich hatte einen geistlichen Vater, ich denke, dass der ein Apostel war. Nicht, weil er es selber gesagt hat, sondern weil Leute das in ihm gesehen haben. Der ist leider schon einige Jahre tot. Ich weiß von ihm, dass er jeden Morgen bis 12 Uhr, jeden Morgen bis 12 Uhr sein Handy abgestellt hat und nur mit dem Herrn zusammen war. Und der kam von diesem Ort, das hast du jedes Mal gespürt, der kam von dort, ja, der kannte Gott. Und du wusstest, der kannte Gott. Es hat mir gereicht, ihm seinen Koffer zu tragen, nicht, weil ich den angehimmelt habe. Der war ganz einfach und zugänglich, ja, obwohl er hochintelligent war, aber ich wollte einfach nur in seiner Nähe sein. Ich wollte nur mit ihm essen. Das hat mir gereicht. Weil diese Gegenwart Gottes, die kam irgendwie rüber. Das musste der auch nicht sagen, boah, ich spüre die Gegenwart Gottes. Nee, ich habe sie gespürt. Ja. Und sowas möchte ich an Propheten sehen. Das ist, glaube ich, das Erste. Ein Prophet steht vor Gott. Er lebt vor Gott in der Verborgenheit. Er kennt Gott in der Verborgenheit. Er kennt Gottes tiefes Werk an seinem eigenen Herzen. Er weiß, wie sich das anfühlt, wenn auch Gericht kommt über ihn selber. Er weiß, wie das schmeckt. Er kennt Gottes Güte, er kennt Gottes Zorn. Er kennt beides. Ja. Sieh an die Güte und den Zorn Gottes, sagt Paulus. Und die Propheten, die müssen beides kennen. Und daraus kommt, aus diesem Kennen Gottes kommt, dieser Geist der Fürbitte, was man auch sieht bei den Propheten. Beim prophetischen Dienst, sage ich jetzt mal. Abraham, ihr kennt sein Herz der Fürbitte, weil er prophetisch von Gott wusste, diese Stadt wird zerstört. Er wusste das prophetisch und fängt sofort an zu beten. Und er weiß, wie er mit Gott beten muss. Das war nicht sein erstes Gebet. Ja. Samuel sagt in 1. Samuel 12, 23, sei aber fern von mir, mich also am Herrn zu versündigen, dass ich sollte ablassen, für euch zu beten. Elia wird selbst im Neuen Testament als Beter herangezogen. Ein schwacher Mann wie Elia, ja, und sein Gebet hatte große Auswirkungen. Er hat vor Gott gestanden als Beter für sein Volk und hat diese Last der Fürbitte auf seinem Herzen gehabt. Und dieses Merkmal lässt sich immer wieder finden auch, bis sogar solche strangen Stellen, wo Jeremia beten will, Fürbitte leisten will und Gott sagt, hör auf Fürbitte zu tun. Und Jeremia ist natürlich total konsterniert. Ja. Also Fürbitte ist ein Kennzeichen eines Propheten. Ich kann auch prophetisch reden, ohne ein Fürbitteherz zu haben. Dann bin ich aber kein Prophet. Ja. Selbst der Hohepriester Kaiphas konnte prophetisch reden. Ja, der hat gesagt, es ist besser, dass er stirbt, als dass das ganze Volk umkommt. Und Johannes sagt im Johannesevangelium, das hat er prophetisch gesagt, weil der Hohepriester war. Also es ist jetzt nicht so toll. Ja. Er konnte prophetisch reden, aber trotzdem... Gott kann den Esel nehmen, um prophetisch zu reden, aber damit ist er kein Prophet. Ein Prophet ist auch ein Fürbitter. Was dann interessant ist, was man auch sieht, ist, Propheten legen Grundlagen. In Epheser 2,20 steht, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus selbst der Eckstein ist. Und damit redet er nicht nur von den alttestamentlichen Propheten, sonst passt es mit den Aposteln nicht. Ja. Sie legen Grundlagen auf dem Grundstein, auf dem Fundament dessen, was Propheten bringen. Und das ist eben nicht einzelne Prophetien an einzelne. Ich sage da gleich noch was dazu. Sie bringen diesen Grund, wo Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher ist Christus Jesus. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Sie bringen die Grundlage über Jesus in die Gemeinde. Und zwar glaube ich, sie bringen dieses Fundament in einer speziellen prophetischen Weise. Nicht in so einer lehrmäßigen Weise, sondern Propheten legen das Fundament auf eine spezielle Weise, um die Gemeinde mit Jesus zu verheiraten. Ja? Und wenn dieses Fundament gut liegt, dann gibt es ein Wachstum, wo Paulus darüber redet. Propheten sind deswegen auch Männer des Wortes. Ich glaube, es gibt keine Propheten, die nicht Männer sind, die die Bibel lieben. Kann nicht funktionieren. Ein Beispiel ist übrigens Jeremia. Jeremia ist bis in seinen Sprachgebrauch rein, in seinem Jeremia-Buch. Er erinnert das immer wieder ans 5. Buch Mose, ins Deuteronomium. So, dass die Theologen daraus was konstruiert haben. Nämlich, die haben gesagt, da das Buch Jeremia, das ist so im Denken des 5. Buch Moses drin, das ist wahrscheinlich überarbeitet worden von jemandem, also Deuteronomium ist das 5. Buch Moses, von einer Redaktion, die nennt man deuteronomistische Redaktion. Von der ist das Jeremia-Buch überarbeitet worden, weil das klingt so arg nach 5. Buch Mose alles. Aber diese Leute, die verstehen nicht, dass ein Prophet das Wort Gottes lieben muss. Und Jeremia hat zumindest das 5. Buch Moses so geliebt, dass teilweise sein Sprachgebrauch sich anhört, als ob er es da abgeschrieben hat. Oder auf jeden Fall kommt er daher aus der Denke. Und das ist was ganz Wichtiges, glaube ich, was man da sehen kann. Also, sie legen Fundamente. Wir sind aufgebaut aus diesem Fundament. Sie widersprechen nicht dem Wort, sie bringen das Wort. Und mit diesem Herz, das Fundament zu legen, geht oft ein Kampf für Wahrheit einher. Propheten sind Leute, die haben eine Leidenschaft für das Echte, für die Realität, für die Wahrheit. Die können das nicht haben, wenn da irgendwas dazwischen gemischt ist. Also ein echter Prophet kann das nicht. Und das sieht man bei unseren Propheten im Alten Testament. Diese Vermischung mit irgendwas anderem, mit irgendeinem anderen Glauben, mit irgendeinem Halbheiten, das kann normalerweise ein Prophet nicht vertragen. Und sie konfrontieren dann auch entsprechend. Ja? Wir sehen, dass Propheten normalerweise, wenn sie echte Propheten sind, Lüge konfrontieren. Bis hin, dass sie keine Angst haben, Leiter zu konfrontieren. Ihr kennt dieses Wort, wo Gott zu Nathan sagt, geh bitte zu David und konfrontiere ihn mit seiner Sünde. Und ich kann mir vorstellen, dass Nathan wirklich die Hose voll hatte, weil er, David hatte schon jemanden umgebracht. Und wenn er öffentlich hingeht und sagt, David, du bist der Mann, wie wird es ihm ergehen? Ja? Das liest sich jetzt so locker für uns. Ja? Aber das war bestimmt nicht locker. Aber er geht hin und konfrontiert David. Sagt, du bist der Mann. Macht erst eine lange Geschichte, eine afrikanische Geschichte mit den Ziegen und Schafen und so. Und dann sagt er, du bist es. Und diese Konfrontation ist der Geist auch, den man in Elia sieht. Ja? Wir reden viel von dem Geist des Elia in charismatischen Kreisen, aber das ist ein konfrontativer Spirit gegen Sünde im Volk Gottes. Und Elia, der hat seinen Kopf hingehalten, um das Volk Gottes wieder zum Herrn zurückzuholen. Und wir erwarten, dass wieder so ein Geist des Elia ausgegossen wird, aber das wird bedeuten Konfrontation. Wir sehen das bei Johannes dem Täufer. Er ist in den Knast gekommen, weil er den König konfrontiert hat. Du betreibst Ehebruch. Und deswegen hat er sein Leben gelassen. Oder wir sehen diesen selben Eifer übrigens bei Petrus. als diese Lüge da ist in der Gemeinde und auf sein prophetisches Wort sterben zwei Leute. Ja, bei Paulus sieht man das auch, wo da Lüge ist, wo der Kompromiss ist, wo er sich umdreht und sagt, du Sohn des Teufels, hörst du nicht auf, die geraden Wege Gottes krumm zu machen? Du wirst blind. Und dann wurde der blind. Also dieser prophetische Geist, sage ich mal so, dieser Geist des Elia, den übrigens Maleachi verheißt für die Endzeit, ja, die Stelle gucken wir uns gleich an, das ist ein Geist, der eine Leidenschaft hat für Wahrheit, für das Echte, für Kompromisslosigkeit. Der mag das nicht, irgendwas zu reden, was irgendwie leichtgewichtig ist. Ja. Und meine Frage an das Volk Gottes ist, dürfen solche Leute überhaupt reden bei uns?
Ja.
Preis dem Herrn. Ich meine jetzt mal für das ganze Volk Gottes gesehen, auch für den charismatischen Teil des Leibes, den ich ein bisschen kenne. Ich erlebe das ganz oft, dass alles, was irgendwie nicht nice ist, das wird eben als negatives Reden ausgelegt. Ja? Und wir wollen es ja alle nice. Wir wollen es doch alle schön, oder? Und wir wollen auch schöne Prophetien hören. Ich möchte auch schöne Prophetien hören. Die gefallen mir einfach. Ich habe auch ein ganzes Buch voll davon. Schöne Prophetien. Was mir alles Mögliche Schöne verheißt, das wollen wir alle. Aber darf jemand reden, der seinen Finger auf den Grund legt, warum der Fahrstuhl aus dem Angeln gehoben wurde? Ich habe meine Zweifel daran. Ich rede nicht von jemandem, der es böse mit uns meint und der sein negatives Zeug ableiten will, sondern jemand, der aus Gottes Gegenwart kommt, der ein Herz hat für die Gemeinde, der ein Herz hat für Gott und der sagt, Leute, das sind Dinge nicht in Ordnung, die müssen wir angucken. Und bis hin zu Konfrontationen, bis hin zu Benennung von Sünden, bis hin zu Naming Names. Ja. Weil ich sehe, dass das Jesus macht. Er macht es auch übrigens in der Offenbarung, in den Prophetien der Sendschreiben. Wenn ihr die Sendschreiben lest, also ehrlich gesagt, ich höre da manchmal Predigten, wie ermutigend diese Sendschreiben sind. Und ich denke jedes Mal, echt, ich habe Furcht und Zittern, wenn ich das lese. Und ich finde es ziemlich hart teilweise, was Jesus da sagt. Ich habe da Mühe, einen ermutigenden Ton rauszuhören. Da ist auch ein bisschen Ermutigung dabei, aber auch ganz schön scharf. Und wenn ihr nicht Buße tut, dann sagt er mehrmals, ja. Ich sage nur, wir müssen in diese Dinge reingucken. Das heißt nicht, dass ich bin kein negativer Typ. Ich will bloß Gegengewicht bringen zu dem, was ich sonst so sehe. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir dort uns strecken auf ein anderes Level von Ernsthaftigkeit und Realität in der Prophetie. Und ich sehe das, weil für die Endzeit werden zwei Propheten angekündigt in der Offenbarung. Die zwei Propheten. Da gibt es großen Streit drum, wer das ist und was das genau ist. Ist mir auch im Moment heute egal, will ich nicht drüber reden. Aber da steht, dass diese beiden Propheten die Menschen auf der Erde quälten mit ihren Worten. Beziehungsweise es wird gesagt, als die tot waren, da gaben sich die Leute Geschenke, weil die endlich tot waren und sie erlöst waren von der Qual, die diese beiden Propheten gebracht haben. Jetzt frage ich euch, warum, was hat die Leute so gequält an den Worten? Die Wahrheit, genau. Die Wahrheit, die haben irgendwie die Wahrheit in so, oder werden, das ist ja Zukunft, ja. Die werden die Wahrheit in so einer Weise sagen, dass die Leute sagen, wir können es nicht hören. Das quält uns. Ja. Und wow, das ist positive Prophetie, oder? Ja. Die Frage ist nur, werden wir im Volk Gottes sagen, ja, kein Problem, die dürfen bei uns reden. Wir werden auf der Seite derer sein, die Halleluja schreien, wenn die auftreten. Lasst uns jetzt schon bereit sein, auch Worte zu hören, die auch mal uns herausfordern und sagen, da stimmt was nicht. Auf einer anderen Ebene stimmt was nicht. Das ist alles gut, Manche oder manches gut. Ihr seid auch erlöst, das heißt auch nicht, dass der Herr euch nicht liebt und all diese ganzen Sachen. Darum geht es ja nicht. Aber dass die Realität Gottes manchmal eine andere ist als unsere. Und das ist das, was Propheten bringen müssen. Die müssen die Realität Gottes bringen. Wir haben manchmal unsere theologische Realität, unsere Gemeinderealität, meine eigene, die ich mir auch zurecht baue manchmal. Aber was ist Gottes Realität in manchen Dingen? Wie sieht Gott über die Sachen? Wie sieht Gott über die Corona-Zeit? Was hat er da gesehen? Hat er Bill Gates gesehen? Hat er Pfizer gesehen? Was hat er gesehen? Was ist Gottes Wort über diese Zeit? Was ist Gottes Wort über seine Gemeinde in dieser Zeit? Und da gibt es alle möglichen Wahrnehmungen dazu. Aber was ist Gottes Realität? Dieses prophetische Wort, wenn das kommt, ich glaube, das tut weh. Meine Meinung. Ich kann es euch nicht bringen, ich kann euch nur andeuten, was ich dazu denke. Aber wir brauchen solche Propheten, die aus Gottes Gegenwart kommen. Und wir sollten uns danach ausstrecken, auch selber solche Leute zu sein, glaube ich. Und damit geht was anderes einher, was ein Kennzeichen eines echten Propheten ist. Das ist, dass er normalerweise abgelehnt wird. Jesus sagt, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, es sei denn in seiner Heimatstadt. Nicht in seiner Heimatstadt. Auf jeden Fall dort nicht, so sagt er. Außerhalb seiner Heimatstadt, ja. Und das ist ein Prinzip, was er da bringt. Da geht es nicht um eine Stadt, sondern da geht es um seinen Kreis, wo er herkommt. Normalerweise fällt es den Leuten schwer, das anzunehmen, was ein Prophet im eigenen Land sagt. Ablehnung. Ganz oft ist das Thema bei Propheten, bis hin zu getötet werden. Und Jesus redet davon, dass in der Endzeit ein Haufen falsche Propheten unterwegs sein werden. Die gibt es jetzt schon, ja. Aber Jesus sagt, das Phänomen wird überall sein. Falsche Propheten, falsche Apostel hier und dort. In Matthäus 24 sagt er das dreimal. Also das ist das eine Phänomen der Endzeit, was Jesus hervorhebt. Ist euch das aufgefallen? Also es gibt Kriege und alles mögliche, aber das, was er dreimal hervorhebt, ist falsche Propheten und falsche Apostel. Und das heißt nicht, dass Jesus zu uns sagt, na, für euch ist das ja alles kein Thema, ihr werdet das alles sofort sehen und ihr werdet sowieso nicht verführt. Nee. Paulus sagt, das ist so schlimm, die Verführung, dass, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt würden. Preis dem Herrn, wir sind erwählt vom Herrn, der Herr bewahrt uns. Aber das ist der Blick von der Seite der Ewigkeit. Auch von dieser Seite der Ewigkeit wird es wahrscheinlich ein Kampf sein. Auch ein Kampf um Unterscheidung. Und ein Kampf um Wahrheit. Ein Kampf um Reinheit. Ein Kampf um klar zu bleiben. So wie wir das jetzt ein bisschen erlebt haben die letzten Jahre. Und ich will da keine Angst machen, auf gar keinen Fall. Aber ganz im Gegenteil, ich denke, es geht darum, jetzt schon in bestimmte Dinge reinzugucken und zuzulassen, dass die uns im Bauch grimmen, wenn man das anguckt, um zu sehen, Menschenskinder, wie hat Gott da schon gehandelt? Wir können nicht davon ausgehen, dass er das nicht mehr tut. Im Gegenteil, er wird wieder so handeln. Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich weiß, dass diese Botschaft im charismatischen Raum kaum ist, aber Gericht Gottes wird zum eigenen Haus Gottes kommen. Das ist ein Wort aus dem Neuen Testament. Es beginnt im Neuen Testament. Und viele sagen, wir werden nicht gerichtet. Viele sagen auch, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und viele sagen den zweiten Teil schon gar nicht mehr. Die sagen, wir kämpfen nicht. Halleluja. Das ist aber nicht die Wahrheit. Also was macht der echte Prophet? Er ruft zur Buße. Und Buße heißt nicht, dass er Menschen niedermacht und klein macht. Buße ist die Tür zum Vater. Jesus selber hat gesagt, tut Buße. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße. Als Petrus predigt, was sollen wir jetzt tun? Sagt er, tut Buße, sein erstes Wort. Johannes, tut Buße. Jesus, wenn ihr eifrig seid und eifrig Buße tut. Buße ist eine gute Nachricht. Das ist der Weg raus aus dem Dreck. Und diese Tür ist offen. Und diese Hinwendung zu Gott ist immer möglich. Aber das ist eben auch die Tür, auf die man zeigen muss. Und dieser Ruf zur Buße kennzeichnet ganz viele Propheten. Es kennzeichnet vor allen Dingen den Geist des Elia. Und wie ich schon gesagt habe, Maleachi 3, 23 sagt, dass Elia auftritt nochmal in der letzten Zeit. Jesus hat dann gesagt, der Elia ist aufgetreten, das war Johannes der Täufer, aber es steht trotzdem noch aus, dass er in der letzten Zeit auftritt. Ja? Maleachi 3, 23. Es ist die Frage, ist das der Geist des Elia oder was ist das? Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Das bezieht sich ganz klar auf Johannes den Täufer, aber ist damit nicht komplett erfüllt, diese Voraussagen. Und Elia und den Geist des Elia kennzeichnet einen Ruf ans Volk Gottes, kommt zurück. Wollt ihr Gott dienen, wollt ihr Baal dienen, entscheidet euch. Hinkt nicht auf beiden Seiten. Und so einen Ruf, den brauchen wir mehr als je zuvor, glaube ich. Ja. Auch in unserem Land. Ans Volk Gottes. Ich wünsche mir das, ich sehne mich danach. Ich weiß, dass ich es nicht kann. Ja. Jeremia 23, 22. Wenn es echte Propheten wären, dann würden sie mein Volk Gottes, würden sie mein Volk von ihren bösen Wegen abbringen. Dann hätten sie in meinem Rat gestanden. Dann würden sie mein Volk von ihren bösen Wegen abbringen. Aber was machen sie? Sie predigen Friede, Friede und ist kein Friede. Sie sagen ihnen schöne Sachen, die sie hören wollen. Das Jahr des Durchbruchs ist dieses Jahr. Ihr habt es gehört seit vielen, vielen Jahren. Jahrzehnten. Und keiner guckt da rein. Und keiner sagt, da stimmt was nicht. Warum nicht? Weil das Volk Gottes es liebt. Es ist tragisch, ja. Hätten sie in meinem Rat gestanden, würden sie mein Volk meine Worte hören lassen, es abbringen von seinen bösen Wegen und von der Bosheit seiner Taten. Vieles von dem ist aktuell, ja, was dort steht. Ein letzten Punkt, den ich sagen möchte, ein echter Prophet ist jemand, der in Gemeinschaft ist. Das hört sich jetzt komisch an. Es ist jemand, der alleine ist, alleine sein kann, der alleine vor Gott steht. Aber man sieht immer wieder, dass diese Propheten in Gemeinschaft leben. In Prophetengemeinschaften oder was wie auch immer die man die nennen will. Aber das ist auf jeden Fall eine Gemeinschaft, die relativ eng war, offenbar. Die essen miteinander, die leben miteinander. So ähnlich wie Jesus mit seinen Aposteln auch ganz eng miteinander gelebt hat. Das heißt, es ist nicht nur eine Gemeinde, wo man einmal die Woche hingeht, sondern ein echter Prophet, der braucht Korrektur von Gemeinschaft. Wo man nicht nur umgeben ist von Leuten, die nicken und die einen aufs Podest heben, sondern die auch sehen, wie geht der mit seiner Frau um, dieser Prophet? Was ist das für ein Mann? Wie ist der mit seinen Kindern? Wie ist er zu Hause? So eine Gemeinschaft brauchen wir. Und so eine Gemeinschaft brauchen wir auch als prophetische Gemeinde oder Propheten will ich das sehen. Wenn die für mich nicht sichtbar sind, durchsichtig sind, dass ich sehen kann, was sind das für Menschen, dann interessiert mich das nicht. Ich will sehen, was es für Leute sind. Ich will mit denen essen, ich will mit denen schwätzen, ich will mit der Frau reden, wie ist der zu Hause. Ich will die Kinder sehen. Ich will Propheten, die sich dem entziehen, sind meines Erachtens in großer Gefahr. Ja. Und deswegen, sie sind eben Menschen, die auch das prophetische Herz weitergeben, die den Leib lehren. Ja. Wenn sie echte Propheten sind, dann sehen sie dazu, dass das prophetische Herz in die anderen kommt. In dies Volk Gottes kommt. Sie gehören zu dem fünffältigen Dienst und die sind dafür da, das Volk Gottes zu lehren und zur Reife zu führen. Ich habe einen geistlichen Vater, ich denke, der ist ein Prophet, der lebt noch, der ist 98. Und was diesen Mann vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass er immer nahbar war. Es ist unglaublich. Er hat Humor. Er kennt den Herrn auch durch verschiedene Sachen, wo er selber durchgegangen ist. Er hat natürlich übernatürliche, spektakuläre Sachen, die ich gesehen habe bei ihm. Aber was vor allem, was mir viel mehr im Hängen geblieben ist, sind die Abende, wo ich mit ihm gesessen habe und ich gesehen habe, was ist das für ein Mann? Wie ist er mit seiner Frau? Ganz viel für den übersetzt. Ich habe in seinen Koffer geguckt. Ich habe seine dreckigen Unterhosen gesehen. Ich habe gesehen, wie er isst, wie er trinkt, wie er schnarcht. Ich habe ihn gesehen, als er krank war und als er gesund war. Und ich habe gesehen, der Mann ist ein Mann Gottes, nicht nur dann, wenn er auf der Bühne steht. Der ist ein Mann Gottes jeden Tag. Und die Frage ist wirklich an jeden Mann Gottes, der sich Mann Gottes nennt, wissen deine Kinder auch, dass du ein Mann Gottes bist? Sehen die, dass du deine Bibel liest? Und sehen die, dass du ein Mann Gottes bist oder sagst du das von der Bühne runter? Ja, also das ist eine Anmerkung, die ich machen möchte zum prophetischen Dienst, wonach wir schauen sollten. Und wir sollten die Propheten, die heute im Volk Gottes unterwegs sind, diesen Kriterien unterwerfen. Davon bin ich überzeugt. Und das Volk Gottes muss aufstehen und sagen, wir wollen anschauen, was ihr für Leute seid. Habt ihr diese Kennzeichen? Seid ihr Männer, die vor Gott stehen? Seid ihr berufen? Wie seid ihr daheim? Wie ist eure Haltung zum Wort Gottes? Legt ihr Grundlagen? Ruft ihr zur Buße auf? Bringt ihr das Volk Gottes zum Herrn zurück und lasst ihr das zu auch in eurem eigenen Leben? All diese Dinge. Und dann testen, was sie sagen. Kommt es? Ja oder nein? Der große Test ist für einen Propheten, kommt das, was ich sage? Bringe ich die Realität Gottes nicht nur, indem ich Voraussagen treffe? Darum geht es nur am Rand. Übrigens auch bei Jeremia. Jeremia sagt nicht immer die Zukunft voraus. Er bringt die Realität Gottes in die Gegenwart, sagt, das ist los jetzt gerade hier, von Gottes Perspektive. Und stimmt das dann? 5. Mose 18, 22, ein Prophet wird erkannt daran, dass das kommt, was er sagt. Und dieses Kriterium gilt ganz besonders, Jeremia 28, 9, für Leute, die was Gutes sagen. Ganz besonders für Propheten, die Frieden ansagen und die positive, in Anführungszeichen, Prophetien haben. Für die gilt ganz besonders das Kriterium, das muss kommen, was sie sagen. Und da kann man noch viel dazu sagen. Natürlich hängen manche Prophetien ab von unserer Reaktion. Es gibt Prophetien, das sind Wenn-Dann-Prophetien. Wenn ich mich entsprechend verhalte, dann kommt es. Wenn nicht, dann nicht. Sagt Gottes Wort ganz klar in Jeremia 18. Mal sage ich was Positives, wenn sie dann sündigen, dann bringe ich es nicht. Und manchmal ist es andersrum, wie in Jona-Buch. Aber es gibt Prophetien, das sind Statements. Das ist ein So spricht der Herr, das wird kommen. Und wenn solche Ansagen gemacht werden, dann müssen die kommen. Wenn die nicht kommen, dann ist es ein falscher Prophet. Dann ist es nicht nur eine falsche Prophetie, sondern dann ist es mindestens eine falsche Prophetie. Vielleicht sogar schlimmer. Und da müssen wir reinschauen. Und das Volk Gottes muss da reinschauen, in diese ganzen Prophetien, die nicht gekommen sind. Wir müssen da reinschauen. Sonst gehen wir wieder mit dem Fahrstuhl nach unten. Und der Herr will das uns davor bewahren. Er will, glaube ich, dass wir lernen, diese Dinge zu unterscheiden noch mehr, weil wir das Echte brauchen. Ich will das Echte sehen. Unbedingt. Ich habe eine Leidenschaft dafür. Ich möchte das sehen. Und ja. Okay, es ist jetzt nicht so eine ganz einfache Message vielleicht gewesen. Und ich kenne euch nicht, von daher ist es völlig unverfänglich. Ich kenne euch nicht, weiß nicht, wo ihr steht. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt liebt oder hasst. Ich möchte es euch vorlegen zum Nachdenken. Ja? Ihr müsst jetzt nicht sagen, das ist super und ist alles gut, was du gesagt hast. Nee, müsst ihr nicht. Ihr könnt das ja prüfen, was ich gesagt habe, ob das stimmt. Ich habe euch einige Bibelstellen gesagt, ja. Prüfen, ob das stimmt. Ist das das Bild, was Gottes Wort uns zeichnet? Oder ist es das nicht? Ich denke, das ist es. Und ich denke, ich mache hier Schluss und bete nochmal. Vater, ich lege dir dieses Wort hin. Und Vater, ich bitte, dass du selbst das aussortierst, was nicht von dir ist. Und ja, ich vertraue auch, dass jeder reif genug ist, das zu prüfen, was ich sage. Vater, ich bitte darum auch, wo es uns herausfordert oder grimmt im Bauch oder wir denken, Gott ist doch nicht so. Vater, lass uns nochmal hingucken. Ich bitte darum. Lass uns nochmal hingucken. Vater, ich bitte um diesen Mut, in Sachen reinzugucken, die schwierig sind. Vater, ich bitte, dass du uns hilfst. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für die Gemeinde hier und ich segne meine Geschwister. Amen.